Oskar Schindler. Durch den Film Schindlers Liste ein bekannter Name. Er war ein Mann zur NS-Zeit und der Kriegszeit, der Geschäfte machte. Er nutzte die NS-Politik gegen die Juden aus und so kam er günstig zu einer Firma eines vertriebenen Juden. Er nutzte weiter die Ausbeutung der Juden aus. So waren Juden für ihn nur billige Arbeitskräfte. Er selbst war Mitglied der NSDAP. Er stand also dahinter. Als die schrecklichen Taten gegen die Juden sich ausweiteten, distanzierte sich Schindler mehr und mehr von den Nazis. Seine jüdischen Arbeiter und deren Familien verschaffte er ein Nebenlager, wo es zwar immer noch schlimm war, aber nicht mehr so schlimm wie in den Arbeitslagern. Mehr und mehr lag sein Fokus nicht mehr auf der Ausbeutung und damit dem Gewinn, sondern mehr und mehr kam der Schutz für die Juden zum Mittelpunkt. Der Schutz vor Willkür, unmenschlichen Lebensbedingungen in den Lagern und den Deportationen. Kurz gefasst, er versuchte, Juden zu retten. Er holte sich mehr und mehr Arbeiter in sein Arbeitslager. Seine Firma machte schlussendlich keinen Gewinn mehr. Zusätzliche Essensrationen mussten auf dem Schwarzmarkt beschafft werden für seine Arbeiter. Er machte mehr und mehr Verluste, aber konnte so Hunderte von Juden vor der Massenvernichtung bewahren. Schindlers Tat steht für ein konsequentes Handeln. Obwohl er zu Beginn teilhat an der Ausbeutung der Juden, erkannte er die Unmenschlichkeit der Nazis. Und diese Erkenntnis widerspiegelte sich in seinen Handeln. So erging es so weit, dass er sogar finanzielle Einbußungen machte. Sein konsequentes Handeln, ein folgerichtiges und logisches Handeln aufgrund von dem, was er beobachtet hatte. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, über den ersten Teil des ersten Petrusbriefes. Oder besser gesagt, es war sogar die zweite Predigt darüber. Und da haben wir gesehen, dass der Glaube die Quelle unserer Freude ist. In Jesus Christus haben wir die Erlösung. In Jesus Christus haben wir ewiges Leben. In Jesus Christus haben wir unzerstörbares Erbe. In Jesus Christus haben wir also alles. Alle geistlichen Segnungen. Und somit ist der Glaube das, was uns Freude schenken soll in unserem Alltag, trotz widrigen Umständen. Der heutige Text ist quasi die Konsequenz daraus. Die Konsequenz also, das logische und folgerichtige Verhalten aus diesem Glauben. Ich habe den Predigttext ab 1. Petrus Kapitel 1 13 bis 22, aber dazwischen, also zwischen dem letzten Mal und quasi dem heutigen Predigttext, da sind noch die Verse 10 bis 12. Sie schließen gedanklich an die Verse 3 bis 9 an. Verse 3 bis 9, wo unser Glaube im Zentrum steht, was wir alles durch unseren Glauben haben. Und Petrus schreibt in diesen Versen, ja, selbst die Propheten haben dies schon verkündet. Einer wird kommen, einer wird dem Volk Israel das Heil bringen. Er wird der Retter Israels sein und damit verbunden ist auch das Heil für alle Nationen, alle Völker. Ja, für die Propheten war dieses Evangelium so bedeutsam, dass sie danach suchten und forschten, wann dieser jemand kommen wird, wann dieser Messias kommen wird. Aber Gott offenbarte ihnen, dieses Heil wird erst nach dem Propheten kommen.
das Evangelium damals ein Geheimnis, wie es genau aussehen wird, ja wann es genau kommen wird. Und so schreibt Petrus, dass selbst die Engel danach forschten. Petrus möchte uns in diesen Versen darstellen, wie einzigartig schön das Evangelium ist. Wie einzigartig unser Heil, das wir in Jesus Christus haben, ist. Es ist die herausragende Stellung des Evangeliums innerhalb der ganzen Heilsgeschichte, die Gott geplant hat. Gott hat uns neu geboren. Gott hat uns durch seine Gnade zu Kindern Gottes gemacht und damit zu Erben Gottes, zu einem Erben, das wir antreten werden, das nie vergehen wird. Und dies ist so herausragend, dass selbst die Propheten, ja selbst die Engel danach forschten, wie das genau aussehen wird. Und so schreibt er, dass dieses Evangelium nur nun durch Christus offenbar geworden ist. In und durch Jesus Christus. Und es ist verkündet durch sie, nämlich durch die Apostel. Und so kommen wir zum Predigttext. In den Versen 13 bis 16, ich möchte sie vorlesen: Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, geht euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher eure Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus ruft in diesem Abschnitt uns Christen, ja die Empfänger, auf, heilig zu leben. Ja, er ruft uns zu einem Glaubensgehorsam auf. Der Abschnitt beginnt mit darum. Es ist die logische Konsequenz des Evangeliums, dem Errettetsein aus Gnade allein. Es ist das, was Schindler antrieb, Juden zu retten. Die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz im Penny ist, wenn du einen Einkauf hast von 10 Euro mit dem 50er-Schein bezahlst, dass du 40 Euro zurückbekommst. Das ist logisch. Wenn du nur 30 zurückbekommst, wirst du reklamieren. Und so schreibt Petrus, wenn du also glaubst und erkannt hast, dann hat dieser Glaube nun Auswirkung in deinem Alltag. Wenn du diese Wahrheit erkannt hast, dann kannst du nicht mehr leben wie früher. Und so erinnert Petrus zu Beginn an das Fundament, weil wir Kinder sind. Deswegen. Und als Petrus von dieser Lebensveränderung spricht, dann spricht er davon, weil wir errettet sind. Nicht damit du errettet bist. Und das ist wichtig, dieses Fundament gleich zu Beginn dieses Abschnittes uns einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Zu was ruft denn Petrus auf? Es ist die Wiederkunft Jesu Christi, die im Zentrum steht. Am Ende des Vers 13 steht, dass eben die Offenbarung Jesu Christi kommen wird. Und darauf läuft seine ganze Aussage hin. Es ist die Aufforderung, ganz auf Gott zu vertrauen, auf die Ewigkeit zu hoffen. Das, was in den Versen 3 bis 9 bereits beschrieben wurde. Wie wird diese Hoffnung nun noch weiter beschrieben von Petrus? Eine vollkommene Hoffnung. Die neue evangelistische Übersetzung, die schreibt, ganz. Das heißt, eine vollkommene, eine ganze Hoffnung darauf zu setzen. Nicht einfach halbherzig irgendwo noch darauf zu setzen, ja, in der Ewigkeit, da wird es dann kommen. Nein, die volle, ganze Hoffnung darauf zu setzen, auf die Ewigkeit. Wohl eins der größten Probleme von uns im Westen ist das, was auf die Beschreibung der siebten Gemeinde, die Laodicea-Gemeinde der Offenbarung, zugetroffen hat. Die Lauheit. Die Halbherzigkeit. Und auch schon damals war es scheinbar ein Problem bei Petrus und bei der Gemeinde, die er angeschrieben hat. Die Hoffnung nicht ganz und voll in Christus und die Ewigkeit zu setzen, sondern andere Dinge, die uns Hoffnung schenken. Petrus schreibt also, wir sollen unsere Hoffnung vollkommen auf Christus, ja auf die Ewigkeit, auf seine Erscheinung, bei dem Offenbarwerden Jesu Christi zu setzen. Und so schreibt er, umgürtet eure Lenden. Sich zu gürten ist ein Bild dafür, sich bereit zu machen. Die Gewänder damals waren frei fallend und diese Gewänder trug man so im Ruhezustand. Also wenn man zu Hause war, wenn man zum Beispiel auf dem Stuhl saß und die Sonne genossen hat. Es war eine bequeme Kleidung. Doch dann, wenn die Arbeit kam oder wenn man eben weit gehen musste, dann hat man das Gewand ein bisschen hochgekrempelt und den Gurt darum gezogen. Das biblische Bild der Umgürtung ist also, sich vorzubereiten, sich bereit zu machen. Umgürtet meint also, macht euch auf die Wiederkunft Jesu Christi bereit. Das Bild wird dadurch komplettiert, dass Petrus davon spricht, seid vernünftig. Das heißt, Petrus meint hier nicht, wir sollen uns schön kleiden. Es ist nicht die Kleidung angesprochen, die entscheidend ist bei der Wiederkunft Jesu Christi, sondern unsere Gedankenwelt. Unsere Gedankenwelt soll darauf ausgerichtet sein, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ja, Petrus fordert uns dazu auf, unsere Gedanken auf ein Ereignis der Weltgeschichte auszurichten, die zukünftige Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, all unsere Gedanken, all unsere Erwartungen sollen darauf ausgerichtet sein. Erwartungen, die wir sonst haben im Leben, sollen wir dämpfen. Ja, Dinge, die uns sonst beschäftigen, sollen nach hinten gestellt werden. Im Moment läuft ja die Fußball-Weltmeisterschaft und einige von euch werden, so wie auch wir, einige Spiele verfolgt haben oder werden heute Abend das WM-Finale schauen. Spitzensportler sind sich bewusst, ihre Gedanken müssen voll und ganz auf das Spiel ausgerichtet sein. Wenn sie in den Gedanken irgendwo anders sind, dann werden sie ins Hintertreffen geraten. Dann werden sie keine Chance haben, gegen einen Gegner, der voll und ganz auf das Spiel fokussiert ist. Und genau dieses Bild benutzt nun Paulus, oder genau diese Aussage besser gesagt, benutzt nun Petrus, nicht Paulus, nämlich unsere Gedanken voll und ganz auf die Wiederkunft Jesu Christi zu fokussieren. Dabei sollen wir nüchtern sein. Nüchtern, ein Schlagwort. Ein Schlagwort im Kontext der Wiederkunft Jesu Christi. An verschiedenen Stellen wird ein Zusammenhang der Wiederkunft Jesu Christi gestellt und der Nüchternheit. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, da berichtet uns der Lukas von einem Gleichnis, das Jesus Christus erzählt hat, von einem weisen und unweisen Verwalter. Der böse Verwalter beginnt in der Abwesenheit seines Herrn zu trinken und sich voll zu saufen. Und Jesus Christus spricht von der Strafe, die dieser Verwalter bekommen wird, wenn der Herr zurückkommt und der Verwalter betrunken ist. 1. Thessaloniker spricht davon, ja, dass der Paulus eben darstellt, dass der Säufer diametral dem Gläubigen gegenübersteht Ungläubige saufen und betrinken sich. Ja, aber Gläubige sind nüchtern, glauben und harren hoffnungsvoll auf die Wiederkunft Jesu Christi. Scheinbar ist es ein Kennzeichen der Ungläubigen der Endzeit, das schon damals ein Problem war, nämlich der Alkohol, das Saufen. Ich persönlich, das wisst ihr wahrscheinlich, habe nichts gegen Alkoholkonsum, aber lassen wir nun hier mal die Bibel sprechen. Petrus ruft uns zur Nüchternheit auf. Zur Nüchternheit. Das ist keine totale Abkehr vom Weltlichen. Aber im Zentrum steht die richtige Beurteilung und der richtige Gebrauch. Epheser 5, Vers 18: Betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Dafür steht nicht die Nüchternheit, sondern das Saufen. Das zügellose, verschwenderische Leben. Die Nüchternheit steht dafür eben von der Abkehr dieses zügellosen Lebens, und das gut, dazu kommen wir ja gleich, und dem verschwenderischen Leben. Ein verschwenderisches Leben, das nicht auf Gott ausgerichtet ist, das nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Deshalb lasst euch mit dem Geist Gottes füllen. Wir Christen sollten uns weiter nicht von der Begierde leiten lassen. Die Begierde bezeichnet die leidenschaftliche oder das leidenschaftliche Verlangen nach einer bestimmten Sache. Das können Güter sein, kennen wir mehr das Wort Habgier, aber es ist auch eine Begierde. Es kann eine Begierde nach Anerkennung sein, es kann eine Begierde nach Beziehung sein, nach Status sein und so weiter und so fort. Und genau das soll nicht unser Leben prägen. Wir sollen nicht von dieser Begierde nach irgendwas geleitet werden. Wiederum ist die Begierde das Kennzeichen der Ungläubigen. Leben in der Begierde, denn die Begierde kommt nicht. Entschuldigung, ich habe noch einen Gedanken dazwischen. Die Begierde selbst ist hier das Thema. Die Begierde selbst. Häufig sagen wir, ja, die Begierde selbst, da können wir ja nichts tun. In den 10 Geboten steht, begehre nicht deines Nächsten Frau, Eigentum, Aussehen, was auch immer. Petrus macht deutlich, die Begierde ergreift Besitz von uns. Und das ist das große Problem der Begierde. Jakobus schreibt davon, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Begierde treibt uns in eine Falle. Sie treibt uns in die Sünde. Die biblische Lehre ist, begehre nicht. Wenn die Begierde kommt, was soll unsere Reaktion sein? Die Gedanken davon wegzubekommen, eine Neuausrichtung auf Gott zu haben. Denn wenn wir in der Begierde bleiben, dann werden wir uns von ihr leiten lassen und am Ende in der Sünde landen. Petrus verschweigt nicht, wir alle waren so. Aber jetzt sollen wir nicht mehr so sein. Es ist eine Vergangenheit, es ist eine abgeschlossene Sache. Wir sind eine neue Kreation. Und so sind wir neu Kinder des Gehorsams. Kinder des Gehorsams. Das ist das Gegenteil von sich durch die Begierde leiten zu lassen. Kinder des Gehorsams meint, Gott gehorsam zu sein, seinem Wort gegenüber gehorsam zu sein. Und interessant ist hier, wie Petrus davon schreibt. Gehorsam ist mehr als nur einfach ein Charakter. Es ist eine Identität des Christen. Wir sind Kinder des Gehorsams. Es macht den Christen aus, Gottes Wort gegenüber gehorsam zu sein. Leben in Gehorsam gegen dem Wort Gottes ist das Leben der Heiligen. Wieso sollen wir heilig leben? Petrus bezieht sich wiederum auf die Verse 3 bis 9, weil Gott heilig ist. Darum sollst du, darum soll ich, darum sollen wir heilig leben. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Erben Gottes. Darum sollen wir auch sein wie er. Petrus begründet dies mit einem alttestamentlichen Zitat. Und schon damals wie auch heute war es: Gott rettete Israel aus Ägypten, der Exodus. Es war seine Macht. Israel konnte nichts tun. Nun ist Israel befreit. Wozu? Zur Gemeinschaft mit Gott. Hören wir die Parallelen. Deswegen heißt es für uns, heilig zu leben, weil er heilig ist. Weiter ermahnt Petrus die Gemeinde zu einer kindlichen Furcht. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, dann führt, solange ihr in der Fremde weilt, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichen, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet aus einem Leben ohne Inhalt, wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Außersehen dazu war er vor Grundlegung der Welt, erschienen aber ist er am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit verliehen hat. So können sich eure Glaube und eure Hoffnung auf Gott richten. Petrus ermahnt die Gemeinde zur Furcht. Wenn wir das Wort Furcht hören, dann kommt bei uns ein Alarmzeichen hoch. Gott zu fürchten, ist das, was die Bibel lehrt? Dem Gefühl nach ist doch das unchristlich. Ja, es stimmt, die Bibel lehrt, auch Gott zu fürchten. In einem Kommentar habe ich die Aussage gefunden, kindliche Furcht. Und ich finde das irgendwie passend. Nämlich kindliche Furcht beschreibt die Beziehung. Kinder fürchten zu einem gewissen Punkt ihren Vater. Aber der Vater ist auch der liebende Vater. Die kindliche Furcht kommt hoch, wenn sie etwas getan haben, was sie nicht sollten, bei einem Fehlverhalten. Hat der Vater oder die Mutter ein Verbot ausgesprochen, mit dem Fußball gegen die Hauswand zu schießen und trotzdem wird es gemacht und das Fensterglas geht kaputt, dann kommt die Furcht vor der Strafe. Es gibt andere Regeln, die missachtet werden und aufgedeckt werden, wo die Furcht kommt. Die kindliche Furcht vor dem liebenden Vater. Und so soll unsere Furcht ebenfalls sein. Der Vater, der richtet. Das heißt, Gott wird einmal all unsere Taten richten. Das heißt, all unsere Taten, mögen sie noch so verborgen, mögen sie noch so verschwiegen sein, werden aufgedeckt. Vom Vater wird ein Gerichtsspruch darüber ausgesprochen. Petrus ermahnt uns also zu einem Leben in Gottesfurcht. Wieso? weil der Vater unparteiisch richten wird. Was bedeutet, unparteiisch zu richten? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier eben darauf anspielt, wir sind Kinder Gottes. Gleichzeitig ist er unser Richter. Wir könnten erwarten als Kinder Gottes, dass er uns gewisse Vorzüge schenkt. Im Richter, im Gericht. Aber dem ist bei Gott nicht so. Sondern das Gericht ist unbestechlich. Ich möchte hier nochmal festhalten, Petrus schreibt hier an Gläubige. Gläubige sind die Empfänger dieses Briefes. Er spricht von den Erben Gottes, er spricht von den Kindern Gottes, ja den Kindern des Gehorsams. Die Verse 18 bis 21 zeigen uns, ja wir sind erlöst. Nur wenn wir Kinder Gottes sind, kann dies auf uns zutreffen. Wir sind erlöst durch das Bild, das hier Petrus benutzt, eines Sklavenkaufes. Zu der damaligen Zeit konntest du auf den Markt gehen und vielleicht suchtest du einen Feldarbeiter, Küchenhilfe oder einen Lehrer für deine Kinder. Und so bist du auf den Sklavenhandel gegangen und hast dort Sklaven gekauft für die ewige, jeweilige Arbeit. Mit Gold und mit Silber. Petrus zeigt uns hier, wir sind teuer erkauft. Nicht einfach nur durch Gold und Silber, sondern durch das Blut Jesu Christi. Petrus zeigt dir, wir wurden freigekauft aus dieser Sklaverei. Petrus zeigt uns bereits damals, und so wird es auch heute sein, wir waren Sklaven der Begierde. Das sind unsere Vorfahren, das ist das Kennzeichen von uns. Aber wir sind freigekauft durch das Blut Jesu Christi. Es ist das unvergängliche Blut. Alles auf der Welt ist vergänglich. Gold, Silber, relativ krisensichere Anlagen, aber doch bleibt ihr zerfallen. Das Opfer Jesu Christi ist makellos. Es ist ein makelloses Opfer und darin erinnert uns Petrus an das Alte Testament und die alttestamentlichen Vorschriften für die Schlachtopfer. Es wurde jeweils ein makelloses Lamm gefordert, ohne Beanstandung, ohne Behinderung oder sonstigen Dingen. Es war sozusagen der Zuchtbulle. Damit wird es deutlich, das Beste nur für Gott. Haben wir im Alten Testament geschlachtet und Gott gibt das Beste für dich und mich. Es ist ein unbeflecktes Opfer, das Jesus Christus bringt. Es erinnert uns an die Sündlosigkeit Jesu Christi. Jesus Christus lebte als Mensch und doch ohne Sünde. Genau das feiern wir im Anschluss an den Gottesdienst im Abendmahl. Dieses Opfer Jesu Christi, das dich und mich freigekauft hat. Aber Petrus macht deutlich, du bist freigekauft. Deswegen lebe ein gottesfürchtiges Leben. Wir sind erlöst durch Gott selbst. Das soll uns mit Ehrfurcht erfüllen. Und diese tiefe Ehrfurcht vor Gott und seinem Werk soll uns Antrieb geben, eben gottesfürchtig zu leben. Und so schließt Petrus mit einem Christusbekenntnis. In den Versen 20 bis 22. Es beinhaltet die Lehren über unseren Herrn und Heiland. Er existierte vor Grundlegung der Welt. Er ist der ewig Lebende Gott. Und vor Grundlegung der Welt war dazu bestimmt, uns zu erlösen. Ja, aber jetzt in dieser Zeit ist er erschienen, um das Werk zu vollbringen, um uns zu erlösen. Und er ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden, ja, verherrlicht durch den Vater. Er steht jetzt über allem. Wieso? Um unserer Willen. Damit ich errettet sind. Durch Glaube bist du errettet. Petrus macht also deutlich, wir sollen eine kindliche Furcht haben vor unserem Vater, die uns zur Heiligkeit antreibt. Es ist die Ehrfurcht vor dem Werk Jesu Christi am Kreuz und es ist die Furcht vor dem Gericht. Und so kommt Petrus zum Abschluss dazu, uns zur brüderlichen Liebe zu ermahnen. Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein gemacht, frei für die Liebe unter Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung kennt. So liegt denn einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen. Denn ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. Denn alles Fleisch ist wie das Gras, und all seine Pracht wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. In den abschließenden Versen werden wir zur Bruderliebe aufgefordert, zur Geschwisterliebe. Das heißt die Geschwisterliebe, nicht die Liebe zu allen, sondern die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Ja, wir wissen in der Bibel, da werden wir zur Liebe aufgefordert, ganz allgemein gegenüber unserem Nächsten, egal wer gerade der Nächste ist, ob er ungläubig, ob er gläubig ist, ob er andersgläubig ist, es ist egal. Wir haben Liebe zu diesem Nächsten und sollen ihn lieben. Die Steigerung davon ist dann die Feindesliebe. Ja, sogar diejenigen, die uns an den Kragen wollen, die sollen wir lieben. Wir sollen für sie beten. Und das Neue Testament fordert uns immer wieder zur Bruderliebe auf. Wieso? Vielleicht, weil sie an manchen Stellen fast so schwer ist wie die Feindesliebe. Die Feindesliebe, das sind Menschen, wo wir Gegenwind erwarten. Wo wir erwarten, dass sie sich nicht gut uns gegenüber benehmen. Ja, Jesus Christus sagt ja, weil sie ihn gehasst haben, deswegen werden sie auch uns hassen. Es ist eine Logik dahinter. Trotzdem ist es eigentlich nur durch den Heiligen Geist machbar und nicht aus uns. Bei der Bruderliebe kommen manchmal ähnliche Verletzungen vor. Ähnliches Leid, das in der Gemeinde passiert. Aber wir wissen, eigentlich sollte es nicht so sein. Wir erwarten es nicht. Und das macht es manchmal dann schwierig, unsere Geschwister im Glauben so zu lieben, wie wir das sollten. Und so fordert uns Petrus dazu auf, aus reinem Herzen zu lieben. Das heißt, ungeheuchelt, nicht bloß der Formsache gemäß, nicht nur aus Höflichkeit, ja nicht nur einfach oberflächlich zu zeigen, ja, ist ein bisschen Liebe da, das könnten wir aus uns selbst. Es ist die Bruderliebe, die aus dem Herzen kommt. Und Petrus schreibt in diesen Versen, wie dies möglich ist. Petrus zeigt die Macht des Wortes Gottes. Denn wie ist es möglich, unsere Geschwister zu lieben, in diesem reinen Herzen. Es ist ihr Gehorsam gegenüber der Wahrheit und es ist durch die Neugeburt. Der Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist nicht einfach 1 plus 1 sind 2. Ja, das ist wahr, aber daraus erwächst keine Liebe. Ebenso wenig ist es die Wahrheit, wenn wir irgendwelche selbsternannten Wahrheiten umdefinieren. Die Wahrheit ist eine Person. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Gehorsam gegenüber der Wahrheit ist also gemeint, gehorsam gegenüber Jesu Christi zu sein. Es ist ihr Gehorsam gegenüber seiner Lehre und dem Glauben. Bruderliebe, Geschwisterliebe ist nur aus diesem Gehorsam möglich, ist nur aus Jesus Christus möglich, durch die neue Geburt. In Versen 3 bis 9 haben wir das letzte Mal gesehen, wie der Vater uns neu geboren hat. Es ist das Werk des Vaters. Es ist nicht ein Werk aus dir oder aus mir. Und hier wird es zusätzlich beschrieben mit aus dem Wort Gottes. Es zeigt die Macht des Wortes Gottes. Gott spricht, sehen wir bei der Schöpfung, und es wird. Im Hebräerbrief sehen wir, ja, wie beschrieben wird, ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes ist voll Macht. Das Wort Gottes macht dich zum Kind Gottes und damit fähig, deine Geschwister zu lieben, wie es Petrus hier schreibt. Und so schreibt Petrus hier abschließend in Vers 24 noch ein Zitat aus Jesaja 40. Er verdeutlicht nochmal, du und ich, wir sind vergänglich. Und dem gegenüber steht das Wort Gottes, das unvergängliche, ja, das allmächtige Wort Gottes. Und so ist es deutlich, die Bruderliebe ist nur aus dem Vater und aus dem Sohn möglich, ja, aus dem Evangelium selbst. Nachdem Petrus die Schönheit und die Einzigartigkeit des Evangeliums darstellte, zeigte er, dieser Glaube muss Konsequenzen haben in unserem Alltag. Wir dürfen nicht so weiterleben wie bisher, sondern wir sollen leben wie Heilige. Ja, wir sollen gottesfürchtig leben. Und ein Beispiel, wie sich das zeigt, ist in der Bruderliebe, in der Geschwisterliebe, welche nur aus dem Vater, aus dem Sohn, ja aus dem Evangelium möglich ist.